Deutschlandfunk. Der Tag.
Der erste Tag nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Stimmen von Menschen in Kiew.
Wir wollen wenigstens die Kinder in Sicherheit bringen. Verdammt sein soll dieser Bastard.
Ich hätte niemals gedacht, dass so etwas passieren könnte. Das Haus ist komplett zerstört. Ich muss einen sehr großen Schutzengel haben, dass ich überhaupt noch am Leben bin.
Ich selbst komme aus Lviv. Die Stimmung ist patriotisch. Ich bringe meine Kinder in Sicherheit und kehre dann zurück. Wir werden kämpfen.
Man hört, die Leute sind verzweifelt, sie fühlen sich schutzlos, sie wollen für ihre Heimat kämpfen. Und dann sind da andere, die wollen einfach nur weg, raus aus dem Land, das seit gestern beschossen, bombardiert und belagert wird. Laut UN-Angaben sind seit gestern mehr als 100.000 Menschen auf der Flucht. Tausende sind bereits im Ausland und die Länder der EU bereiten sich darauf vor, Geflüchtete aus der Ukraine aufzunehmen. Nastja Nürnberg ist Ukrainerin, sie lebt in Deutschland, kommt ursprünglich aus Odessa und sie steht in engem Kontakt zu ihren Freunden und Verwandten.
Sie berichten über leer gekaufte Regale, die Menschen horten, an den Tankstellen stehen Autokolonnen, an den Bankautomaten stehen Leute Schlange, um ihr Geld in Sicherheit zu bringen. Um 5 Uhr morgens hörte man die ersten Explosionen und um 6 waren die privaten Parkplätze fast leer. Die Menschen fahren weg, die einen versuchen das Land zu verlassen, die anderen fliehen in den Westen des Landes oder in die nahegelegenen Dörfern, weil sie dort keine Angriffe fürchten. Es gibt aber auch Stimmen, die sagen, dieser Krieg ist eine politische Aktion, die in wenigen Tagen beendet sein wird, dass Putin es nicht wagen wird, auf die Zivilbevölkerung zu schießen.
Nicht nur der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sagt das Gegenteil. Auch zivile Ziele werden angegriffen in der Ukraine. Die Regierung fühlt sich im Stich gelassen vom Rest der Welt, sagt Zelensky.
Der russische Angriff erinnere an den Angriff auf Kiew im Jahr 1941. Zelensky sagte, wir verteidigen unseren Staat allein. Die mächtigsten Kräfte der Welt schauen aus der Ferne zu. Wurde Russland durch die gestrigen Sanktionen umgestimmt? Wir hören in der Luft und auf unserem Boden, dass dies nicht ausreicht.
Mittlerweile sind erste russische Truppen einmarschiert in Kiew. Ihr Ziel ist offenbar der Regierungssitz. Auch heute Einordnung zur aktuellen Lage bei uns in der neuen Ausgabe von Der Tag. Heute ist Freitag, der 25. Februar. Ich bin Sonja Meschkat. Hallo. Er ist ein Stammgast hier bei uns im Podcast. Lange aus Russland, jetzt über Russland, aus Deutschland. Tilko Gries war seit gestern, er war nicht nonstop im Einsatz. Er hat auch ein bisschen geschlafen, aber eben sehr, sehr viel hat hier geplant, organisiert, reportiert, moderiert. Und kann immer noch gerade ausdenken, und das darf ich vielleicht auch aus eigener Erfahrung sagen, das ist nach so viel Informationsdichte gar nicht immer mal so einfach. Bevor es um die Lage in Kiew geht, haben wir uns kurz ausgetauscht darüber, wie er eigentlich diese Zeit seit gestern erlebt hat, weil er ja eben auch noch sehr, sehr viele Eindrücke aus Russland in sich drin hat.
Ja, und auch einige von der Ukraine. Da warst du auch. Das war zwar nicht mein Berichtsgebiet, aber ich bin zum Urlaub da häufiger hingefahren. Oder auch wenn ich auf die Krim wollte, russisch annektiert, dann bin ich sozusagen den legalen Weg über die Ukraine gefahren und so. Also ich habe auch etliches gesehen von der Ukraine. Ich bin in so einem Tunnel drin, glaube ich. Also ich wusste ja im Prinzip seit Montag, seit dieser Geschichte da mit diesem sogenannten Sicherheitsrat, wo diese ganzen bleichen Heinis der Reihe nach ihr Gebet da aufsagen mussten. Also ich bin ein bisschen salopp vielleicht, aber wusste ich eigentlich, das führt jetzt zu einer Eskalation. Ich wusste natürlich nicht genau wann, aber ich hatte mein Handy laut gestellt, neben dem Bett gelassen und war natürlich dann auch schon recht früh wach gestern, als die Eilmeldungen eintrudelten. Und ich höre dann auch von Freunden, Bekannten, die ich eben vor allem dann eher in Russland habe, ein ganz unterschiedliches, aber viele sind schon, das sind auch entsetzt, sind fassungslos, kriegen natürlich schon auch mit, weil sie die Propagandamedien nicht so sehr konsumieren, kriegen natürlich schon mit, was da passiert. Manche von denen haben eben auch Verwandte in der Ukraine und das ist dann diese menschliche Komponente, von der ich jetzt immer wieder gemerkt habe, nicht unter anderem jetzt in dieser Krise, aber gab auch früher schon andere, die für Journalisten sehr viel Arbeit bedeuten, und das ist auch eine Form der Verarbeitung. Weil wir können dann wenigstens was tun, sozusagen. Ne? Aber naja, wir sitzen dann in unseren, wo auch immer wir sind, wenn wir nicht gerade draußen sind, als Reporter mit dem Mikro an der Front, dann glaube ich, müssen wir uns immer wieder vor Augen führen, es geht hier um Menschen. Und die sterben, werden erschossen, Soldaten, Menschen sitzen in den U-Bahn-Schächten, harren da aus, Kinder müssen da auch rein, die verstehen ja gar nicht, worum es geht. Die hören die Explosionen und das ist alles noch nicht vorbei. Und jeder Krieg kostet Blut, kostet Opfer, kostet und verursacht wahnsinnigen Schmerz. Und das macht mich schon auch, wenn ich es zulasse, macht mich das auch fertig.
Trotzdem schön, dass du heute hier bei uns bist, dass wir uns nochmal eine Einordnung von dir geben lassen können, eben jetzt auch zur Lage. Lass uns beginnen mit Kiew. Es hat ja offenbar schwere Angriffe gegeben auf die Hauptstadt. Nachts aus der Luft, heute gegen Mittag dann Berichte von Schusswechseln aus dem Zentrum. Es geht also um den Regierungssturz nach wie vor.
Ja, etwas anderes halte ich nicht für vorstellbar. Auch wenn jetzt den Nachmittag über ja davon die Rede ist, dass angeblich die Russen auch bereit seien zu verhandeln, aber das halte ich für relativ dünn. Sie sagen nicht, mit wem genau und worüber eigentlich. Und wir müssen uns immer noch vor Augen führen, sie führen halt Krieg. Sie führen Krieg seit gestern früh, seit Donnerstagnacht. Und es gibt diese Kriegserklärung von Wladimir Putin, die eindeutig ist und die läuft darauf hinaus, dass er einen Umsturz, dass er eine andere Regierung in der Ukraine will, eine Regierung, die ihm hörig ist, das hat er nicht gesagt, aber davon können wir mal ausgehen, und er will die Ukraine unter seine Kontrolle bringen und er tut das gewaltsam. Ich habe wirklich null Anlass, diesen Verlautbarungen, die da jetzt heute kamen, irgendwie zu glauben. Und um das zu erreichen, braucht man natürlich die Hauptstadt. Dafür reicht es nicht, die Reaktorruine in Tschernobyl zu erobern.
Sondern obwohl da ja auch Fallschirmjäger das besetzt haben oder sich erschlossen haben, dieses Gebiet. Ja,
ja, ja, aber das liegt halt auf dem Weg nach Kiew. Ansonsten glaube ich, würde ich sagen, ist die Reaktorruine von keiner überragenden strategischen Bedeutung. Sondern das sind ja die Truppen, die aus Richtung Belarus kommen. Das sind von der Grenze mit Belarus nur etwa 200 Kilometer bis nach Kiew. Das rollt so ein Panzer relativ zügig durch, wenn er so durchkommt. Und Kiew ist eine Stadt von mehr als 3 Millionen Einwohnern, in deren Zentrum eben die ukrainische Staatlichkeit, um die es geht, zu Hause ist. Die Institution, der Präsident, den wir jetzt alle kennen, Volodymyr Zelensky, das Parlament, das Verteidigungsministerium,
die Regierungssitz,
die Militärführung, all das. Das sind dort die Gebäude, das sind dort auch die Menschen. Und da frage ich mich natürlich auch, was wird aus diesen Köpfen, ja? Also Zelensky und anderen, wenn die Russen, wenn es denen gelingt, die Stadt zu umzingeln und dann Zug um Zug womöglich einzunehmen.
Bleiben wir bitte mal bei Zelensky. Also er hat ja nochmal betont, dass er die Ukraine nicht verlassen wird, dass er bei seinem Volk bleiben wird und will. Du wirst das nicht allumfassend beantworten können, das ist mir klar. Trotzdem ist es eine Frage, die sich ja stellt. Also würden die russischen Truppen ihn finden, ihn festnehmen vielleicht auch? Was würde dann mit ihm passieren?
Ich glaube, wir müssen, so grausam das ist, alle Möglichkeiten in Betracht ziehen. Welche genau es dann sein wird, hängt sicherlich von der Situation ab und ist nicht vorherzusagen. Möglichkeiten sind zum Beispiel, Zelensky und die ukrainische Führung festzunehmen und sie später einem Schauprozess zuzuführen, der in Russland stattfinden würde. Da wird man dann fingierte Vorwürfe finden und so weiter. Und dann wird man diese Leute in Gefängnissen verschwinden lassen. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, dass diese Leute ums Leben kommen. Also Zelensky ums Leben kommen. Wie auch, ich sage jetzt ums Leben kommen, weil es können gezielte Schüsse sein, es können einfach Schlachten sein, je nachdem. Das ist nicht zu planen. Also dass sie tatsächlich diese ganze Geschichte unter anderem eben auch mit ihrem Leben bezahlen. Ich glaube, eins steht fest, die Russen, denke ich, legen es darauf an, dass Zelensky möglichst nicht die Flucht gelingt. sodass er so eine Exilregierung bilden könnte. Ja, das wäre, glaube ich, eine Figur, also weil der so eine charismatische Figur ist und eben jetzt auch als Verteidiger der Ukraine natürlich auftritt. Das wäre aus Sicht der Russen nicht gut, nicht angenehm und ein gewaltiger Störfaktor, wenn so jemand, spielen wir mal rum, von Polen aus, ja, oder von Moldau, irgendwie aus, auch von Europa aus, so eine Art Charles de Gaulle, der ja damals im Exil in London war, im Zweiten Weltkrieg, sowas irgendwie spielt und dann versucht, den Partisanenkrieg gegen die russischen Besatzer irgendwie aufrechtzuerhalten und anzutreiben. Das wollen sie verhindern. Naja, und dazu gibt es nur eine bestimmte Auswahl von Möglichkeiten. Mhm.
Wie wird denn eigentlich in Russland über diesen Krieg und diesen Angriff berichtet? Was bekommst du damit? Ich beziehe mich mal kurz nochmal auf gestern, auf Sabine Adler. Oder nee, Entschuldigung, auf heute Morgen hat sie das gesagt im Deutschlandfunk. Siehst du, ich komme auch schon durcheinander. Und da hat sie gesagt, dass das Wort Krieg zum Beispiel, dass das in den Staatsmedien überhaupt nicht verwendet wird.
Genau. Das heißt, glaube ich, Spezialnaja Vojennaja Operatsia, also eine spezielle Militäroperation. Und so wird es auch zum Beispiel es gibt so eine Art Nachrichtenkanal, 24 Stunden. Also Nachrichten muss man wirklich in Anführungszeichen setzen, denn Journalismus ist es nicht. Es ist alles Teil der Propagandamaschine, aber die senden 24 Stunden lang und es sieht auch gut aus. Das ist ja ein Kennzeichen der russischen Propaganda, dass die nicht irgendwie unbeholfen daherkommt, sondern die ist wirklich schick anzusehen. Deswegen geht man ihr vielleicht auch schneller auf den Leim. Und die betiteln das in ihrem Laufband auch genau so. Nämlich spezielle Militäroperationen. Das klingt, wonach klingt das? Das klingt nach chirurgischen Eingriffen, das klingt nach sehr genauem Targeting, es klingt nicht nach Krieg natürlich und es klingt auch nicht nach Blut und Tod, sondern es klingt nach einem sehr begrenzten Einsatz. Das ist es nicht. Ne? Aber so wird es verkauft und so lese ich auch, so verstehe ich auch, was dort gezeigt wird. Da werden keine Kampfhandlungen gezeigt, da wird nicht allzu genau analysiert, wo stehen welche Truppen, sondern da wird gezeigt, wenn überhaupt, welche Erfolge es gegeben hat für die russische Armee. Es werden keine Verletzten gezeigt, es werden keine toten Soldaten gezeigt, es werden auch keine Verluste gezeigt. Und insofern, wer sich nur darauf beschränkt und nur daher seine Eindrücke gewinnt, der könnte den falschen Eindruck bekommen, als handle es sich hier um einen sogenannten begrenzten und sauberen Krieg.
Als wenn es gar nicht so schlimm wäre, überspitze ich das jetzt mal. Okay. Kannst du uns vielleicht noch ein bisschen mehr dazu sagen, wie eigentlich im Moment diese Desinformationskampagnen von russischer Seite aus funktionieren oder laufen? Was ist da zu beobachten?
Was meinst du damit?
Damit meine ich zum Beispiel diese russische Erzählung, es würde einen Genozid geben in der Ukraine.
Mhm. Ja. Ja, der Genozid ist jetzt, wenn ich das richtig überblicke, also das muss ich kurz sagen, weil ich habe ja etliche Quellen, die ich mir den ganzen Tag angucke und das russische Staatsfernsehen gehört jetzt nicht zu meinen. Ich versuche das zu beobachten, einfach weil immer wichtig ist, wie stellen sie es dar, aber ich gucke es jetzt nicht den ganzen Tag. Aber wenn ich das richtig im Kopf habe, dann ist der Genozid jetzt holter die Polter und hoppla hopp doch beendet. Denn die Volksrepubliken sind ja, die sogenannten Volksrepubliken gelten ja als befreit, jedenfalls unter Kontrolle des russischen Militärs und der Separatisten. Das entspricht ja auch der Wahrheit. Also die Macht dort haben die Separatisten und das russische Militär.
Also Donetsk und Luhansk.
Richtig, Donetsk und genau, diese beiden sogenannten Volksrepubliken, Donetsker und Luhansker Volksrepublik. Die Behauptung, dass ein Genozid stattfinde, bezog sich ja auf diese beiden Volksrepubliken. Es war eine Behauptung, es war eine Lüge. Es stimmte nicht, es stimmte nie. Komplett unlogisch, weil auch vor diesen ganzen Entwicklung der letzten Tage stand dieses Gebiet unter der Kontrolle der Separatisten. Die Ukraine hatte überhaupt keinen Zugriff drauf. Also wie soll man in einem Gebiet einen Genozid veranstalten, wenn man keinen Zugriff drauf hat? Nicht logisch, aber gut. Die russische Propaganda hat es auf Logik wirklich noch nie Wert gelegt. So, und deswegen, das ist jetzt... Der Genozid ist jetzt, dank des schnellen und entschlossenen Einschreitens des russischen Militärs, gerade nochmal abgewendet worden. Also ich bin da ein klein bisschen zynisch. Es gibt natürlich weiter die Erzählung des Narzissmus. Ja, also der behaupteten Tatsache, der Lüge, dass die Ukraine von Nazis regiert werde, weshalb es ja eine Entnazifizierung geben müsse.
Das hat Putin gestern so gesagt, genau, in seiner Begründung, genau, warum es jetzt diesen Angriff gibt.
Hat er gesagt, genau. Und wer sich das mal so ein bisschen diese ganzen Begriffe und Wörter mal so nebeneinander stellt, der merkt natürlich, okay, die kommen ja alle aus einem Topf. Ne? Und dieser Topf ist diese dreckige, dunkle, furchtbare Geschichte, Zweiter Weltkrieg, sind alles Begriffe, die eigentlich mit den Deutschen assoziiert werden. Genozid gab es, ne? Also zweifelsfrei. Nazis gab es, zweifelsfrei. Ja. Und auch die Tatsache, dass die Sowjetunion damals mit ihrer Roten Armee einen wahnsinnig blutigen Krieg geführt hat, der letztlich erfolgreich war, gegen die Nazis, gegen den Narzissmus, gegen den, wie es im Russischen heißt, dann Faschism, also gegen den Faschismus. Und das sind diese Bilder, die allen Menschen präsent sind, weil sie ja gepflegt werden in Russland. Und darauf baut es auf. Das heißt, was damit auch mitschwingt, ist eigentlich so ein bisschen das Gegenteil von begrenzter Militäroperation. Denn gegen Nazis hat man immer in der sowjetischen Erinnerung, in der russischen Erinnerung, immer die ganz großen Schlachten geführt. Das war immer nicht ganz schnell vorbei. Insofern passt das nicht ganz zusammen. Aber diese Behauptung wird weiter geführt. Und da sehe ich nicht, dass davon bislang abgerückt wird.
Um einen Eindruck auch direkt aus der Ukraine zu bekommen, hatte ich heute noch die Gelegenheit, mit Moritz Gartmann zu sprechen. Der ist Chefreporter bei Cicero und er ist eigentlich im Land unterwegs gewesen, beziehungsweise ist es immer noch, um über die angespannte Lage zu berichten aus diesen sogenannten Separatistengebieten, also Lugansk und Donetsk. Und jetzt ist Krieg und Moritz Gartmann ist nach wie vor in der Ukraine, um von dort aus eben auch weiter zu berichten. Ich habe ihn heute am frühen Nachmittag erreicht und man muss sagen, die Handyverbindung in die Ukraine, die war um ein Vielfaches besser als das, was wir manchmal in Deutschland hinbekommen. Aber das war natürlich nicht unser Thema. Herr Gartmann, sagen Sie uns doch bitte erstmal, wo sind Sie im Moment?
Also ich befinde mich momentan in einem Hotel in der Millionenstadt Dnipro, früher Dnipropetrovsk. Das liegt am Fluss Dnieper, etwa im Südosten der Ukraine, aber doch noch relativ weit entfernt von der östlichen Grenze, also relativ mittig im Land.
Und wie ist die Lage da aktuell? Was bekommen Sie mit?
Also in dieser Stadt selbst ist sie heute und war sie auch in der letzten Nacht ruhig. Es gab nur gestern Angriffe, offenbar mit Raketen, auf militärische Ziele hier in der Umgebung. Aber seitdem ist es hier ruhig. Aber die Menschen sind sehr nervös, weil ja die russische Armee von drei Seiten dieses Land attackiert. Aus Belarus im Norden, aus Russland im Osten und von der Krim im Süden. Und viel deutet darauf hin, dass die russische Armee versuchen wird, durch so einen Zangenangriff quasi das Land in der Mitte zu teilen. Und da wäre eigentlich Dnipropetrovsk genau in der Mitte von dieser Zange. Und also genau hier würden dann diese Bewegungen aus dem Norden und aus dem Süden zusammentreffen.
Wie Sie die Menschen erleben, da würde ich gleich gerne noch mit Ihnen drüber sprechen. Ich habe nur noch eine Frage vorab. Ich weiß, dass Sie vorher in Kramatorsk waren, das ist im Oblasten Donetsk. Wie sind Sie denn jetzt dahin gekommen, wo Sie gerade sind, in Dnipro? Also wie war Ihr Weg dahin?
Also der Weg war so, dass die Verwaltung des Gebiets Donetsk von der Ukraine kontrolliert, dass die gestern Flüchtlingszüge zur Verfügung gestellt hat, sogenannte Evakuierungszüge. Und die sind am Nachmittag und am Abend aus der Stadt rausgefahren in Richtung Westen. In unserem Fall war es so, dass die Schaffner eigentlich gar nicht genau wussten und auch der Zugchef, in welche Richtung sie fahren. Erst hieß es, wir fahren nach Dnipro, dann hieß es, nein, der Zug fährt nach Lemberg, ganz im Westen der Ukraine, am anderen Ende des Landes. Dann fuhren wir plötzlich doch nach Dnipro und da kamen wir dann gestern Abend an. In diesem Zug, der war etwa zu zwei Dritteln gefüllt, da saßen vor allem Frauen und Kinder, die sich eben jetzt auf die Flucht begeben haben, raus aus dem Osten der Ukraine.
Und Sie sind raus aus Kramatorsk, weil es da auch in der Nähe Einschläge gegeben hat, Bombardierungen? Oder was war der Grund?
Also diese Einschläge, diese Bombardierungen gab es ja gestern in sehr vielen Gegenden der Ukraine. Die gab es ja bis in den Westen, bis Ivano-Frankowsk, also am westlichen Ende der Ukraine. Und das gab es eben auch in Kramatorsk. Das war ein Raketenangriff am Morgen um 5, quasi zeitgleich zu Putins Rede, als er diesen Krieg angekündigt hat. Und diese Raketenschläge haben ein militärisches Flugfeld außerhalb von Kramatorsk getroffen.
Also das heißt, auch Sie wollten sich dann wahrscheinlich einfach in Sicherheit bringen, interpretiere ich das richtig?
Das lag in erster Linie aber daran, dass von dort bis zu diesen Volksrepubliken liegen etwa 50 Kilometer, also bis zur jetzigen Front. Und diese Volksrepubliken erheben auch Anspruch auf diese Stadt Kramatorsk, weil die im Oblast Donetsk liegt. Und das war einfach sehr unsicher, weil klar war, wenn die dort diese Front durchbrechen mithilfe der russischen Armee, dann sind die Panzer in 2 bis 3 Stunden da. Und das wollten wir nicht riskieren. Deswegen haben wir uns weiter in Richtung Südwesten auf den Weg gemacht und werden das auch heute vermutlich weiter tun.
Wie einfach oder wie schwierig ist es denn dann jetzt eigentlich für Sie überhaupt an Informationen zu kommen, auch an gesicherte Informationen zu kommen? Wie machen Sie das?
Also tatsächlich über persönliche Kontakte mit ukrainischen Journalisten, mit anderen deutschen und ausländischen Journalisten. Natürlich gucken wir auch, was in den sozialen Netzwerken geteilt wird. Aber es ist zu merken, dass sehr viele Fakes unterwegs sind, Desinformationskampagnen, die vor allem darauf gerichtet sind, den Kampfgeist der Ukrainer zu untergraben. Also das sind dann immer Fakes, die zeigen sollen, dass die Ukrainer eigentlich kurz vor der Kapitulation stehen und die Führung auch bereit ist zu kapitulieren.
Sie haben ja eben schon erzählt, dass Sie zusammen dann eben auch mit offenbar vielen Frauen und vielen Kindern da im Evakuierungszug gesessen haben. Konnten Sie mit denen sprechen, beziehungsweise was haben die Ihnen erzählt?
Also das war tatsächlich einer der schwersten Momente, weil ich muss sagen, als Journalist, man ist jetzt den ganzen Tag dabei, Informationen zu sammeln und zu berichten und man macht sich Gedanken, in welche Richtung das geht. Man versucht, Erklärungen zu finden, aber da in diesem Zug stand ich plötzlich neben einer Frau mit ihrer kleinen 4-jährigen Tochter, die vor 8 Jahren schon einmal ihre Heimat verloren hat, als sie aus Donetsk fliehen musste, weil dort die Separatisten kamen. Und die stand jetzt in diesem Zug, der irgendwo hinfährt in der Ukraine. Und jetzt fängt bei ihr wieder alles von vorne an. Und dieses Schicksal haben viele Leute, die auch schon aus Donetsk früher geflohen sind. Und das ist schon sehr, da wird einem plötzlich, das ist eine ganz andere Ebene dieses Konfliktes, wo es dann auch nicht mehr um NATO und irgendetwas geht, sondern da merkt man die persönliche Tragödie, die dieser Konflikt man sollte nicht von Konflikt sprechen, sondern das ist der russische Einmarsch, wie dieser russische Einmarsch bewirkt.
Also das heißt, es wird von diesem reinen Informationssammeln, was ja auch Ihr Job ist als Journalist, dann in dieser persönlichen Begegnung einfach sehr unmittelbar, so habe ich das jetzt verstanden.
Ja, man ist dann aber auch überrascht. Also man beschäftigt sich eben viel auf so einer abstrakten Ebene mit diesem Konflikt. Man sieht, aus welchen Richtungen die russische Armee einmarschiert. Man macht sich Gedanken, wo die Ukrainer stehen, wie lange sie durchhalten können. Aber wenn man eben auf dieser Ebene plötzlich damit zu tun hat, das ist schon schwer, muss ich sagen, ja.
Was passiert denn jetzt zum Beispiel mit diesen Familien? Was passiert mit der Frau, mit der 4-jährigen Tochter, die da mit dabei war? Wohin gehen die? Wohin können die gehen? Bleiben die in der Ukraine? Versuchen die komplett außer Landes zu kommen?
Also diese Frau wusste noch gar nicht, wo sie am Ende landen wird. Es war ja bis kurz vor Abfahrt oder eigentlich auch während der Abfahrt des Zuges noch nicht klar, wo dieser Zug am Ende landen wird. Ich nehme an, dass dieser Zug am Ende im Westen der Ukraine in Lemberg gelandet ist. Dort werden die lokalen Behörden sicherlich diese Menschen unterbringen. Ich denke mal auch in Hotels, die dort in Lemberg zahlreich vorhanden sind. Möglicherweise wird diese Frau mit ihrem Kind dann auch versuchen, über die Grenze nach Polen, nach Ungarn oder nach Rumänien zu kommen. Wir haben auch mit einer anderen Frau gesprochen, die sich tatsächlich überlegt hat, dann auch nach Deutschland weiterzufahren. Für Frauen und Kinder ist das momentan noch möglich, aber seit gestern ist das nicht mehr möglich für Männer zwischen 18 und 60, denn hier in der Ukraine hat der Präsident die Generalmobilmachung verkündet. Das heißt, Männer zwischen 18 und 60 werden nicht mehr durchgelassen an der Grenze von den Ukrainern selber.
Was ist denn da eigentlich Ihr Eindruck, wo Sie das gerade schon ansprechen, also diese Mobilmachung jetzt, bekommen Sie davon etwas mit? Wie groß ist denn die Bereitschaft dann eben in der männlichen Bevölkerung?
Das ist von hier aus etwas schwer zu beurteilen, aber ich habe Videos gesehen, ich habe auch mit Leuten gesprochen, die jetzt in Kiew sich Waffen holen. Da gibt es diese sogenannte territoriale Verteidigung. Also man hat einen Ort in seinem Viertel, in den man hingehen kann, und da werden jetzt einfach Molotow-Cocktails und Kalaschnikows verteilt an die Menschen. Ich habe auch mit einem Freund gesprochen, einem ukrainischen Freund, der sagt, ja, auch er wird jetzt sich eine Kalaschnikow holen, dann wird er gegen die Russen kämpfen. Gleichzeitig hat ein anderer erzählt, der gerade in Lemberg ist, also in Lviv, dass die Menschen dort relativ passiv sind, obwohl das ja ganz in der Westukraine liegt. Die warten momentan ab. Dort ist es auch relativ friedlich. Und es gibt jetzt aus der Westukraine keine große Bewegung von Freiwilligen, die sich auf den Weg nach Kiew machen, um Kiew zu verteidigen.
Wie geht's denn jetzt eigentlich für Sie dann auch weiter, Herr Gartmann? Also was ist jetzt noch Ihr Plan? Wie lange werden Sie bleiben in der Ukraine? Was werden Sie noch machen die nächsten Tage?
Das steht tatsächlich in den Sternen, muss ich sagen. Also wir sind hin und her gerissen, ob wir hier bleiben sollen, um weiter darüber zu berichten und die Menschen hier nicht alleine zu lassen, oder ob wir uns eben in Richtung Westen auf den Weg machen, um dieses Land zu verlassen, weil es einfach inzwischen sehr gefährlich ist, muss ich sagen.
Mhm. Herr Gartmann, dann danke, dass Sie die Zeit heute hatten für uns hier im Podcast, und passen Sie gut auf sich auf. Danke für Ihre Eindrücke. Ja, was soll man sagen zu dieser Woche? Ich glaube, wir alle können an der einen oder anderen Stelle immer noch mal ein bisschen Ruhe gebrauchen, um das alles zu verarbeiten, was wir da mitbekommen haben. Ich hoffe, Sie haben sich in dieser Woche gut informiert gefühlt bei uns. Wir freuen uns über Ihr Feedback, dertag@deutschlandfunk.de. Da können Sie uns Ihre Kritik, Ihre Anregungen, vielleicht auch Lob, da freuen wir uns auch drüber, gerne hinschicken. Das war's für mich in dieser Woche. Ich hoffe, der Freitag und das Wochenende gestalten sich halbwegs angenehm für Sie. Bis ganz bald. Ich bin Sonja Meschkat. Tschüss.